In dieser dritten Einheit möchte ich auf etliche verschiedene Fragen in Bezug zur Sünde eingehen. Verschiedene Fragen, ich beginne mit der ersten Frage. Schränkt die Tatsache, dass wir alle Sünder sind, unsere Fähigkeit zur Verantwortlichkeit ein? Pelagius erlebte ca. 350 bis 420 Lehrte, dass Gott Menschen nur für solche Dinge verantwortlich mache, die sie tun könnten. Da Gott uns auffordert, Gutes zu tun, müssen wir auch die Befähigung haben, das Gute zu tun. Pelagius verwarf dann die Lehre von der Erbsünde und behauptete, dass Sünde nur in einzelnen sündigen Taten bestehe. Nun aber macht die Bibel deutlich, dass wir zwar alle tot durch unsere Sünden sind, aber gleichzeitig auch schuldig vor Gott. Sünde ist also gleichzeitig Schuld und Verhängnis. Sie ist verantwortliches Tun des Menschen und schicksalhaftes Sein zugleich. Kommen wir zu einer zweiten Frage. Gibt es unterschiedliche Schweregrade der Sünde? Also sind gewisse Sünden schlimmer als andere? Diese Frage kann entweder mit Ja oder mit Nein beantwortet werden, je nachdem, was damit gemeint ist. Grundsätzlich macht uns jede einzelne, noch so kleine Sünde vor Gott schuldig und wir verdienen dafür den ewigen Tod. Könnt ihr vielleicht Sünde vergleichen mit einem ultrastarken Gift? Und es macht keinen Unterschied, ob jemand davon einen Tropfen oder ein halbes Fass trinkt. Tod ist Tod. Es gibt nicht Todtöter am tötesten. Nein, das Resultat ist das gleiche, der Tod. Jakobus 2,10. Denn wenn jemand das ganze Gesetz hält und sündigt gegen ein einziges Gebot, der ist am ganzen Gesetz schuldig. Also gibt es unterschiedliche Sünden, unterschiedlicher Schweregrad. Zuerst einmal, nein, jede Sünde führt zum Tod. Aber die Konsequenz für unser Leben und im Leben anderer sind durchaus sehr unterschiedlich. Und auch für Gott ist nicht jede Sünde gleich schlimm. Wisst ihr, ich habe in den letzten Jahren so oft in Diskussionen gehört, aber jede Sünde ist doch gleich schlimm. Wieso macht man da Unterschiede und so? Jede Sünde ist doch gleich schlimm. Und ich frage mich immer, warum kommt man zu dieser Überzeugung? Klar, in Bezug auf die Ewigkeit und in Bezug auf schuldig zu sein, ist auch eine kleine Sünde schlimm. Aber für Gott ist nicht jede Sünde gleich schlimm. Schauen wir doch mal ins Alte Testament, da gibt es ganz unterschiedliche Bestrafungen. Nicht jede Sünde, jedes Vergehen hat die gleiche Strafe zur Folge gehabt. Und in Hesekiel 8 steht etliche Male, du sollst noch größere Gräuel sehen. Also Gott sieht große und größere Gräuel. Und Jesus sagte vor Pilatus, darum hat der, welcher mich dir überliefert hat, größere Sünde. Jesus selbst sagt, es gibt größere Sünde. Die Unterscheidung in verschiedene Schweregrade der Sünde hat für unser praktisches Leben mehrere positive Konsequenzen. Also es ist nicht eine nebensächliche Frage, ich meine diese Frage, ob es einen unterschiedlichen Schweregrad gibt, ist auch für unsere Praxis sehr wichtig. Die Unterscheidung hilft uns zu sehen, wo wir in unseren Versuchen, in der Heiligung zu wachsen, größere Anstrengungen unternehmen sollten. Tatsünden, nach Jakobus 2, 10 und 11, haben in der Regel größere Konsequenzen als Wortsünden, 1. Petrus 3, 10. Ganz bestimmt aber als Gedankensünden, Matthäus 9, 4. So sehen wir also Tatsünden, Wortsünden, Gedankensünden. Das ist ganz wichtig. Ich würde jedem anraten, der zum Glauben an Jesus Christus kommt, zuerst mit den Tatsünden zu beginnen und die aus dem Leben entfernen. Praktisches Beispiel, du sollst nicht töten. Hör auf zu töten. sagst du, okay, nicht so schwierig. Ist aber viel schwieriger, nicht zu hassen. Zuerst die Taten. Oder hör mal auf, Ehebruch zu begehen in Taten. Gib die Affäre auf, damit würde ich mal beginnen, denn das hat viel größere Auswirkungen, als wenn du in Gedanken die Ehe brichst. Sehen wir das? Für uns völlig logisch. Es ist doch nicht beides das Gleiche. Oder wie dumm derjenige, der sagt, ach, jetzt habe ich in Gedanken schon gesündigt, macht er keinen Unterschied mehr, wenn ich es auch noch in Taten tue. Also der Ehepartner wäre da nicht ganz einverstanden. Darum beginn mal mit den Tatsünden. Und ich glaube, das ist auch das Erste, wenn wir in der Heiligung wachsen, dass die Tatsünden abnehmen. Und dann hoffentlich auch die Wortsünden. Und ich denke, die Gedankensünden werden ein Leben lang auch bleiben, auch wenn man darin auch Fortschritte machen kann. Dann eine weitere praktische Konsequenz, diese Unterscheidung in verschiedene Schweregrade der Sünde hilft uns auch zu beurteilen, wann wir einen geringeren Fehler bei einem Freund oder Familienmitglied übersehen sollten und wann es angemessen ist, mit einer Person über eine offenbare Sünde zu sprechen. Nicht jede Sünde muss immer gerade unbedingt konfrontiert werden. Es gibt Dinge, die kann man eher mal übergehen. Und es gibt aber Sünden, die sind so schlimm, dass man auch mal darauf hinweisen sollte und sagen, hey, das geht wirklich nicht. Das ist so offensichtlich, so öffentlich, so schlimm für Gott. Das geht nicht. Dann hilft uns diese Unterscheidung auch zu entscheiden, wann Gemeindezucht angemessen ist. Manchmal hört man ja den Einwand betreffend Ausübung von Gemeindezucht, so die Aussage, aber wir sind doch alle Sünder. Es ist doch nicht unsere Aufgabe, uns in das Leben von jemand anderem einzumischen. Oder warum beurteilt man jetzt den so schlimm, andere sündigen ja vielleicht im Geheimen und da sagt man ja auch nichts. Wenn wir aber sehen, es gibt einen unterschiedlichen Schweregrad, dann hilft uns das zu entscheiden, wo Gemeindezucht angebracht ist und wo nicht. Obwohl wir tatsächlich alle der Sünde schuldig sind, gibt es nichtsdestoweniger Sünden, die offensichtlich die Gemeinde und die Beziehungen in der Gemeinde schädigen, dass man sich direkt mit ihnen befassen muss. Und die Bibel macht die Beispiele, in welchen Sünden, bei welchen Sünden auch Gemeindezucht, Gemeindedisziplin angezeigt ist. Dann hilft uns die Unterscheidung in unterschiedlichen Schweren der Sünde auch zu verstehen, dass der Staat gewisse Sünden bestrafen muss und andererseits andere Formen von Unrecht nicht bestrafen wird. Der Staat muss Mord oder Diebstahl bestrafen, aber Zorn, Eifersucht, Gier und Egoismus bestraft der Staat nicht. Also gibt es unterschiedliche Schweregrade der Sünde. Nein, jede Sünde führt zum Tod und ja, tatsächlich vor Gott sind Sünden unterschiedlich schlimm. Das heißt nicht, dass Sünde nicht schlimm ist. Jede Sünde ist schlimm. Manche sind einfach besonders schlimm. Dann dritte Frage. Gibt es Todsünden und lässliche Sünden? Eigentlich hängt das sehr eng mit der zweiten Frage zusammen. Denn die römisch-katholische Theologie hat streng unterschieden zwischen Todsünden und lässlichen Sünden, die nicht so schlimm sind. Oder eine lässliche Sünde, die kann vergeben werden. Vielleicht erst nach dem Tod im Fegefeuer. Vielleicht erst nach einer kurzen Strafe. Vielleicht reicht es, wenn ich ein bisschen Geld zahle. Wie auch immer, aber es gibt lässliche Sünden, die sind nicht so schlimm. Als Beispiel könnte man hier vielleicht erwähnen, wenn jemand beiläufig eine negative, lieblose Bemerkung macht. Das ist eine lässliche Sünde, wenn es nur beiläufig geschieht. Aber eine Todsünde hingegen, zum Beispiel, wenn jemand bewusst jemanden verleumdet, dann ist das eine Sünde, die den geistlichen Tod nach sich zieht und nicht vergeben werden kann. Eine Todsünde schließt vom Reich Gottes aus. Klar, es gibt auch hier die Möglichkeit, dann Vergebung zu bekommen, und zwar durch das Sakrament der Buße oder der Beichte. Nur so ist die Vergebung noch möglich für eine Todsünde. Diese Unterscheidung in Todsünden oder lästlichen Sünden findet in der Bibel keinen Beleg. Gemäß der Bibel sind, gemäß dem Neuen Testament sind alle Sünden im Grunde Todsünden. Gift ist Gift. Punkt. Bereits die kleinste Sünde macht uns vor Gott schuldig und der ewigen Strafe würdig. Aber sogar die schwerwiegendste Sünde kann von Gott vergeben werden. Wenn ein Mensch zu Jesus Christus kommt, seine Sünden bekennt und ihn um das Heil bittet, dann vergibt Gott, weil Jesus es für uns vollbracht hat. Es ist nicht unsere Tat, der Beichte oder der Buße, die die Vergebung bewirkt. Es ist Jesus, der uns vergibt. Ein starker Beleg dafür finden wir in 1. Korinther 6, 9 bis 11. Dort schreibt Paulus von Todsünden, Ehebruch und noch andere Sünden sind dort namentlich erwähnt und sagt, und solche, die das tun, werden das Reich Gottes nicht ererben. Punkt. Und dann steht Vers 11, und einige von euch sind das gewesen, sind reingewaschen durch das Blut, vergeben. Also, jemand, der Ehebruch begangen hat, ist ein Ehebrecher, aber er bekommt von Gott Vergebung und ist es jetzt gewesen. Ist kein Ehebrecher mehr vor Gott. So können wir vor Gott stehen, als hätten wir diese Sünde nie getan, wenn Gott uns vergibt. Vierte Frage. Was geschieht nun, wenn ein Christ sündigt? Ich meine, wenn ein Christ sündigt, bleibt seine Rechtsposition vor Gott grundsätzlich unverändert. Es gilt weiterhin Römer 8, 1, so gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind. Denn die Errettung gründet sich nicht auf unsere Verdienste, sondern ist eine freie Gabe Gottes. Wir bleiben Kinder Gottes und behalten unsere Zugehörigkeit zur Familie Gottes bei, wenn wir auch mal in Sünde fallen. Allerdings wird unsere Gemeinschaft mit Gott unterbrochen und unser Christenleben wird geschädigt. Das heißt, unsere Fruchtbarkeit im Dienst für Gott nimmt ab. Wenn ich in die Sünde falle, dann kann ich nicht mehr die Frucht bringen, die Gott mit meinem Leben bringen will, die er entstehen lassen will aus meinem Leben. Und ich würde auch sagen, wenn wir sündigen, ist Gott unzufrieden mit uns. Aber er hört nicht auf, uns zu lieben. Gott liebt uns auch, wenn und nachdem wir gesündigt haben. Wenn wir sündigen, aber betrüben wir den Heiligen Geist. Epheser 4, 30. Unsere Sünde verursacht Gott Schmerzen. Es tut ihm weh. Und die Bibel sagt, weil Gott uns liebt, Sünde uns ja auch selbst zerstört, züchtigt Gott den Sünder, sein Kind, wenn er sündigt. Also weil Gott uns gleichwohl liebt, wird er uns züchtigen. Hebräer 12, Vers 6. Wenn ein Christ sündigt, ist das im Grunde eine Kehrtwende im Prozess der Heiligung. Als Christen sind wir ja unterwegs, Jesus ähnlicher zu werden. Und wenn wir in Sünde fallen, beginnt ein Abstieg, der uns von unserem Ziel der Gottähnlichkeit wegführt. Nun ist es in der Theologiegeschichte eine sehr umstrittene Frage, ob ein Christ verloren gehen kann, wenn er lange genug in der Sünde verharrt, also die neue Richtung, die er nun eingeschlagen hat, konsequent weitergeht. Oder ob ein solcher Mensch gar nicht richtig bekehrt war. Die große Frage, angenommen, du sündigst. Und du verharrst in der Sünde. Und auch nachdem dich ein lieber Mitbruder oder eine liebe Mitschwester darauf hingewiesen hat, wie damals bei David, der Nathan, sagst du, weißt du was? Ist mir egal. Ich bleibe in der Sünde. Du verharrst in der Sünde, dann kommt vielleicht ein zweiter dazu. Und wenn man den biblischen Prozess der Gemeindedisziplin geht, kommt es im schlimmsten Fall vielleicht so, kommt's sogar zum Ausschluss aus der Gemeinde. Und man sagt dann, und wir wollen dich nicht mehr als Christen deklarieren. Wir sagen nichts über dein Herzens, deine Herzenseinstellung, aber wir sagen von außen betrachtet, würden wir bei einem Christen nicht eine solche Sünde erwarten. Wir können nicht mehr bestätigen, dass du Christ bist. Das ist dann der Gemeindeausschluss. Und du sagst, es ist mir egal. Und jetzt kommt die große Frage. Warst du nie richtig bekehrt oder bist du vom Glauben abgefallen? Diese Frage hat die Theologiegeschichte sehr beschäftigt und ich komme so aus einer Tradition. Da war immer klar, dass man das Heil wieder verlieren kann und sich richtig bekehrt hat, wiedergeboren ist, aber dann in der Sünde verharrt, Kompromisse mit der Sünde eingeht, der Sünde bleibt, sich von Gott abwendet, sich absagt von Gott, im schlimmsten Fall dann verliert man das Heil wieder. Wayne Grudem sieht es anders. Ich zitiere, eine konsequente Lebensweise des Ungehorsams gegen Christus, verbunden mit einem Mangel der Elemente der Frucht des Heiligen Geistes, ist ein Warnsignal dafür, dass die Person innerlich wahrscheinlich kein wahrer Christ ist, dass vom Anfang her wahrscheinlich kein echter Herzensglaube und kein Werk des Heiligen Geistes mit der Wiedergeburt als Folge vorhanden war. Eine beharrliche Lebensweise des zunehmenden Ungehorsams sollte man als einen Hinweis auffassen, der darauf schließen lässt, dass es mehr als zweifelhaft erscheint, ob die fragliche Person überhaupt ein Christ ist. Nun, entweder vom Glauben abgefallen oder gar nie wirklich Christ. Für mich ist das im Ende eigentlich egal. Ein solcher Mensch ist im Moment nicht gerettet. Und das Einzige, was er tun sollte, ist Buße, umkehren, Vergebung bekommen. Das ist das, was die Bibel sagt. Und ich finde darum die Frage, ob ein Christ verloren gehen kann, für mich persönlich gar nicht so spannend. Denn die Bibel sagt dazu vielleicht zu wenig, aber sie sagt eines ganz deutlich, kehre um. Und sie sagt auch ganz deutlich, ein Christ ist jemand, der beständig Buße tut, der in der Buße lebt. Ich sage es so, Christ gleich bußfertiger Mensch, nicht Christ gleich nicht bußfertiger Mensch, nicht Christ gleich jemand, der in der Sünde verharrt, nicht Christ gleich jemand, der sagt, wisch du mal vor deiner Haustür, ich bleibe in meiner Sünde. Christ gleich jemand, der sagt, danke, dass du mich darauf hingewiesen hast. Ja, recht hast, wie gesagt, vielleicht so der Gedanke innerlich. Und dann trotzdem, ja, du hast recht, ich kehre um, tut mir leid. Das ist bußfertige Haltung. Ich kehre um. Das zeigt den Christen das bußfertige Herz. Zur Vollständigkeit erwähne ich noch die dritte Position hier. Es gibt auch diejenigen, die sagen, jemand kann alle Belohnung verlieren, aber er bleibt immer ein Kind Gottes. Meines Erachtens ist das biblisch nicht haltbar. Dass jemand in der Sünde verharrt, als Zöllner und Sünder betrachtet werden soll und dann trotzdem noch gerettet ist, einfach nur den Lohn verliert. Das ist meines Erachtens biblisch nicht haltbar. Die Begründung hier, ist, die dann angeführt wird, ist so, ja, aber wenn wir mal Kind von Gott sind, bleiben wir doch auch das Kind vom Vater, auch wenn wir die Beziehung zum Vater abbrechen. Ja, ich meine, aber es ist von der Bibel her nicht haltbar. Die anderen beiden Positionen kommen im Endeffekt zum gleichen Schluss. Noch einmal, wichtig erscheint mir, ein Christ ist jemand, der bußfertig lebt, immer wieder Buße tut und nicht in der Sünde verharrt. Kommen wir noch zu einer fünften Frage. Was ist die Sünde, die nicht vergeben werden kann? Jesus sagt in Matthäus 12, 31 und 32, alle Sünde und Lästerung wird den Menschen vergeben, aber die Lästerung gegen den Geist wird nicht vergeben. Und wer etwas redet gegen den Menschensohn, dem wird es vergeben, aber wer etwas redet gegen den Heiligen Geist, dem wird es nicht vergeben, weder in dieser noch in der künftigen Welt. Eine ähnliche Aussage findet sich auch in Hebräer 6, 4 bis 6. Denn es ist unmöglich, die, die einmal erleuchtet worden sind und geschmeckt haben, die himmlische Gabe und Anteil bekommen haben am Heiligen Geist und geschmeckt haben das gute Wort Gottes und die Kräfte der zukünftigen Welt und dann abgefallen sind, wieder zu erneuern zur Buße. da sie für sich selbst den Sohn Gottes abermals kreuzigen und zum Spott machen. Nun, was ist damit gemeint? Es gibt mehrere unterschiedliche Auffassungen über diese Sünden. Manche meinen, dass dies eine Sünde war, die man nur zur Lebzeit von Jesus getan haben konnte. Der Punkt ist aber hier, Jesus redet sehr allgemein von der Lästerung gegen den Geist. Und Hebräer 6 ist etliche Jahre nach Jesus geschrieben worden. Geht also nicht. Andere haben vertreten, dass diese Sünde Unglaube sei, der bis zum Tod fortdauere. Jeder, der im Unglauben an Jesus sterbe, habe diese Sünde getan. Tatsächlich empfangen diejenigen, die im Unglauben sterben, keine Vergebung. Aber Jesus und der Hebräerbriefschreiber bezeichnen jemanden, der gegen den Heiligen Geist redet, beziehungsweise abgefallen ist. Also die haben eine spezielle Sünde im Blick, nämlich die willentliche Verwerfung des Werkes des Heiligen Geistes, bei der Menschen übel darüber sprechen. Andere sind der Ansicht, dass diese Sünde ein schwerwiegender Abfall wahrer Gläubiger sei. Nur diejenigen, die wahrhaft wiedergeboren wären, könnten diese Sünde tun. Und tatsächlich, Hebräer 6, 4 bis 6, das könnte eine Erklärung sein. Jemand, der Anteil bekommen hat, die himmlische Gabe geschmeckt hat. Aber es erklärt nicht die Aussage betreffend der Lästerung gegen den Heiligen Geist in den Stellen der Evangelien. Denn die waren ja an unbekehrte Pharisäer gerichtet. Eine andere Möglichkeit ist noch, dass diese Sünde in einer ungewöhnlich boshaften, bewussten Verwerfung und Verleumdung des Werkes des Heiligen Geistes zu sehen. Ganz ehrlich, ich finde diese Frage schwierig zu beantworten. An dieser Stelle helfen mir die Aussagen von verschiedenen Bibellehrern, die ich deshalb an dieser Stelle zitieren möchte. Ich beginne mit Birkhoff. Er definiert diese Sünde folgendermaßen. Diese Sünde besteht in der bewussten, boshaften und absichtlichen Verwerfung und Verleumdung gegen Beweise und Überführung des Zeugnisses des Heiligen Geistes bezüglich der Gnade Gottes in Christus, wodurch diese aus Hass und Feindschaft dem Fürsten der Finsternis zugeschrieben wird. Indem er jene Sünde begeht, schreibt der Mensch willentlich, boshaft und absichtlich das, was eindeutig als das Werk Gottes erkannt worden ist, dem Einfluss und der Wirksamkeit Satans zu. Wayne Grudem ergänzt, die Tatsache, dass die Sünde, die nicht vergeben werden kann, eine derart extreme Herzenshärtigkeit und einen Mangel an Buße voraussetzt, zeigt, dass diejenigen, die befürchten, dass sie diese begangen haben, aber immer noch Reue über die Sünde in ihrem Herzen empfinden und das Verlangen hegen, Gott zu suchen, sicherlich nicht in die Kategorie derer hineinfallen, die sich ihrer schuldig gemacht haben. Und auch Sproul betont, dass Gott in seiner bewahrenden Gnade niemals zulassen wird, dass Christen diese Sünde begehen. Wenn ernsthafte Christen sich fürchten, dass sie diese Sünde vielleicht tatsächlich begangen haben, dann ist dies wahrscheinlich ein Hinweis darauf, dass es nicht so ist. Die, die diese Sünde begangen haben, wären in ihren Herzen so verhärtet und hätten sich ihrer Sünde so hingegeben, dass sie darüber keine Gewissensbisse verspüren würden. Wenn also jemand befürchtet, diese Sünde gegen den Heiligen Geist begangen zu haben, dann dürfen wir dieser Person zuversichtlich antworten, dass sie diese Sünde nicht begangen hat und immer noch und in jedem Fall bei Gott Vergebung für alle ihre Sünden empfangen kann.